Stell dir für einen Augenblick eine etwas größere Firma vor. Diese Firma hat viele verschiedene Abteilungen, Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel die Buchhaltung, eine Personalabteilung, eine Sekretärsstelle, vielleicht auch eine Handwerker in dieser Firma. Und der Chef dieser Firma sucht sich für jeden dieser Arbeitsplätze bestimmte Personen aus, die für den bestimmten Bereich ausgebildet sind, die in diesem bestimmten Bereich begabt sind, damit diese Personen in dem Bereich, in dem sie arbeiten, dazu beitragen können, gute Arbeit leisten können und dazu beitragen können, dass die Firma wächst und expandiert. Dieses Bild können wir etwas auf die Gemeinde übertragen. Gott hat die Institution, hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Gott hat die Gemeinde geschaffen. Und er rettet Menschen durch das Werk seines Sohnes Jesus Christus. Und er stellt diese Menschen, er erneuert sie, er schenkt ihnen ein neues Herz. Er gibt diesen Menschen Gaben und er stellt sie in sein Reich. Er stellt sie in die Gemeinde hinein und er gibt jeden einzelnen dieser Menschen Gaben, damit die Menschen sich in der Gemeinde mit ihren Gaben einbringen, Gottes verherrlicht wird, rein, auf das Gottesreich wachsen kann. Dass der Name Gottes verherrlicht wird auf der ganzen Erde. Paulus formuliert es bildhaft, Entschuldigung, Petrus formuliert es bildhaft in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 3. Dort heißt es, dass ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Gott baut seine Gemeinde, ein geistliches Haus. Und wir, die Gläubigen, sind Steine, mit denen er sein Haus baut. Wir sind lebendige Steine. Und wir werden aufgebaut in diesem geistlichen Haus. Petrus sagt auch, dass wir eine heilige Priesterschaft sind. Aber wir bringen Gott keine Tiere als Schlachtopfer dar, wie es im Alten Testament der Fall war. Nein, wir bringen geistliche Schlachtopfer dar. Wir dienen ihm auf einem anderen Weg wie die Priester im Alten Testament. Und diese geistlichen Schlachtopfer, die ein Wohlgeruch für Gott sind, bestehen unter anderem darin, unsere Gaben in der Gemeinde einzubringen, geistliche Opfer zu bringen, einander zu dienen, Gott zu dienen. Nun ist es so, dass unter Christen oft eine Unwissenheit darüber herrscht, in welchen Bereichen sie begabt sind. Und dies führt dann leider auch dazu, dass es viele Christen gibt, die sich nicht in der Gemeinde einbringen, die keinen Dienst in der Gemeinde haben. Diese Christen, wie man es auch hier ausdrücken kann, bringen keine geistlichen Schlachtopfer. Und das ist sehr, sehr schade. Und wenn dies bei dir der Fall ist, dann soll die heutige Bibelstunde dazu dienen, dir zu helfen, mehr über die Gnadengaben zu verstehen. Und im besten Fall, und das ist mein Gebet, möge der Heilige Geist dir auch aufzeigen, in welchen Bereichen Gott dich begabt hat. Wenn du wirklich danach suchst und danach verlangst, wird Gott dir eine Antwort geben. Wenn du aber schon länger in einem Bereich in der Gemeinde dienst und Gott dir deine Gaben schon offenbart hat, dann soll diese Bibelstunde dazu dienen, dir neu aufzuzeigen, welches Ziel du mit deinen Gaben und mit deinem Dienst verfolgen sollst. Und so werden wir heute Abend drei Bereiche untersuchen, um zu verstehen, was genau Gnadengaben sind. Wir werden das Wesen der Gnadengaben untersuchen. Wir werden hier auch zwischen natürlichen Gaben und Geistes- oder Gnadengaben unterscheiden. Dann werden wir als zweites die unterschiedlichen Gnadengaben aus Römer 12 untersuchen. Dort werden sieben Gnadengaben aufgelistet und dort werden wir diese sieben Gnadengaben genauer untersuchen. Und abschließend als drittes wollen wir dann den Zweck der Gnaden anhand von 1. Petrus 4 untersuchen. Was ist der Zweck der Gnadengaben? Möge Gott uns beistehen und mir helfen beim Reden und uns allen beim Zuhören, auf dass sein Geist wirkt in unseren Herzen und wir ermutigt werden, ihm immer mehr zu dienen. Lass uns nun den ersten Bereich anschauen, das Wesen der Gnadengaben. In der letzten Bibelstunde haben wir uns bereits kurz mit dem Wesen der Gnadengaben beschäftigt. Doch heute wollen wir noch etwas tiefer eintauchen, um zu verstehen, was für eine Art von Gaben das sind, die Gott uns ausgeteilt hat. Denn so wie es Gnadengaben gibt, gibt es auch natürliche Gaben, die jeder Mensch hat. Und die Frage hier ist, was ist denn der Unterschied zwischen natürlichen Gaben und Gnadengaben? Und hier ist es hilfreich, nochmals das griechische Wort zu untersuchen, welches Paulus oder welches die Bibel hier verwendet, wenn sie von Gnadengaben spricht. Das Wort lautet Charisma oder Charisma und es bedeutet freies Geschenk oder freie Gabe. Und in den meisten Bibelstellen, wo dieses Wort im Neuen Testament vorkommt, wird Gott als Geber dieser Gaben beschrieben. Zum Beispiel wird die Rettung als eine Gnadengabe beschrieben, als ein freies Geschenk von Gott an den Menschen. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe, das freie Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Hier wird die Erlösung, die Errettung, der Freispruch von unserer Schuld, die Rechtfertigung als ein freies Geschenk Gottes beschrieben, als eine Gnadengabe. Aber auch die Gaben, mit denen wir in der Gemeinde dienen, werden als ein freies Geschenk, als eine Gnadengabe, die von Gott dem Menschen gegeben wird, beschrieben. Das lesen wir zum Beispiel in Römer 12, Vers 6. Dort heißt es, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, verschiedene Gaben, die wir frei bekommen haben, nach der uns verliehenen Gnade, nach der uns verliehenen Gnade, sie wurde uns verliehen von Gott. Also Gott ist der Geber aller Gnadengaben, sei es die Rettung, sei es die Gaben oder sonstige Dinge. Wir wollen hier festhalten, eine Gnadengabe ist nichts, was wir uns selbst angeeignet haben oder erworben haben, sondern eine Gnadengabe ist immer etwas, was wir von Gott bekommen haben. Jede Gabe, mit der wir in der Gemeinde dienen, ist ein Geschenk von Gott. Du hast es dir nicht selbst angeeignet. Du hast es dir nicht selbst erworben, sondern Gott hat es dir frei geschenkt. Es war ein göttliches Geschenk von Gott. Und genau das ist auch der Unterschied zwischen natürlichen und Gnadengaben. Natürliche Gaben sind oft Talente, Begabungen, die sich die Menschen im Laufe der Zeit auch selbst aneignen können. Natürlich sind auch die natürlichen Gaben eine Gabe Gottes. Jakobus sagt uns, dass jedes vollkommene Geschenk und jede gute Gabe von Gott kommt. Alles, was der Mensch besitzt, kommt von Gott in diesem Sinne. Doch natürliche Gaben oder natürliche Fähigkeiten besitzen alle Menschen, sowohl Gläubige als auch Ungläubige. Wir können untersuchen, dass sowohl gläubige als auch ungläubige Menschen talentiert sind, zum Beispiel im musikalischen Bereich oder handwerklich begabt oder rhetorisch begabt. Auch ungläubige Menschen sind in diesen Dingen begabt. Und sie können sie sich auch teilweise selber aneignen. Jemand kann zum Beispiel nicht handwerklich begabt sein und dann in eine Ausbildung gehen, in eine handwerkliche Ausbildung und sich Dinge aneignen und darin zunehmen. Das sind natürliche Gaben, aber Gnadengaben unterscheiden sich darin, dass sie von Gott als freies Geschenk gegeben wurden. Und die Gnadengaben tauchen auch erst nach der Bekehrung auf, erst nach der Wiedergeburt. Erst wenn der Heilige Geist in das Leben eines Gläubigen kommt und der Mensch neu wird, kommt auch die Gnadengabe in sein Leben hinein. John MacArthur erklärt in seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief sehr passend, ich zitiere, geistliche Gaben sind nicht natürlich, sondern werden auf übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist einzig den gläubigen Christen gegeben. Sie sind besondere Gaben, die den Gläubigen verliehen werden, um sie für den übernatürlichen Dienst an anderen auszustatten, insbesondere für den gegenseitigen Dienst. Also sie sind Gaben von Gott, von dem Heiligen Geist bekommen, dass wir übernatürliche Dinge tun können für unsere Geschwister. Keine Wunder oder sonstige Dinge, aber wir können geistlich am Leben unserer Geschwister wirken. Wir können uns geistlich auferbauen. Das Wesen der Gnadengaben besteht also darin, dass sie geistlicher Natur sind, von Gott gegeben, um dem Menschen zu dienen. Natürliche Gaben dienen oft zum Selbstzweck. Sie werden oft dafür gebraucht und man kann sich natürliche Gaben auch selbst aneignen. Gnadengaben werden von Gott geschenkt, um nicht sich selbst zu dienen, sondern anderen. Nun, sicherlich kommt es vor, dass Menschen auch vor ihrer Bekehrung rhetorisch begabt sind und nachdem sie gerettet werden, liegt es nahe, dass Gott ihnen dann auch in diesem Bereich die Gnaden oder die Geistesgabe gibt, zu lehren und zu verkündigen. Oder manche Menschen haben vor der Bekehrung ein barmherziges Herz und sie leiden manchmal mit anderen mit. Das steht ja außer Frage. Und wenn Gott sie rettet und ihnen ein neues Herz schenkt und ihnen den Geist gibt, dann können sie auch die Gnadengabe der Barmherzigkeit bekommen. Diese Dinge sind nicht auszuschließen und sie kommen wahrscheinlich auch nicht selten vor. Dennoch müssen wir verstehen, dass Gnadengaben vom Heiligen Geist gegeben werden, damit die Gläubigen sich gegenseitig geistlich erbauen und stärken im Glauben. Es geht hier um eine geistliche Sache. Wayne Grudem definiert die Gnadengaben in seiner systematischen Theologie wie folgt. Er sagt, eine Geistesgabe ist eine Befähigung, die vom Heiligen Geist gewirkt und in einem Dienst der Kirche eingesetzt wird. Also die Gnadengabe kommt vom Heiligen Geist, damit wir in der Gemeinde dienen. Ich versuche mich immer wieder zu wiederholen auf eine andere Art und Weise, damit wir verstehen, was der Unterschied zwischen natürlichen und Gnadengaben sind. Natürliche Gaben sind Dinge, die man sich selbst aneignen kann und die man auch für sich selbst verwendet. Gnadengaben sind Dinge, die von Gott gegeben werden, um anderen zu dienen. Wir müssen verstehen, dass die Gemeinde Jesu keine menschliche Institution ist, sondern eine göttliche. Und wir müssen auch verstehen, dass das Reich Gottes kein äußerliches, sichtbares Reich ist, sondern ein geistliches Reich. Und dieses Reich besteht aus jedem Gläubigen, in dem Gott durch den Heiligen Geist Wohnung eingenommen hat. Und Gott hat seinen Kindern geistliche Gaben gegeben, damit sie durch diese Gaben das Reich Gottes bauen. Dass wir als lebendige Steine aufgebaut werden. Wir dürfen teilhaben an diesem großen Werk Gottes durch die Gaben, die wir bekommen haben. Das ist also das Wesen der Gnadengaben. Das ist die Art der Gnadengaben. Sie sind geistlich von Gott, um geistlich zu dienen. Nachdem wir diese Grundlage gelegt haben und verstanden haben, was Geistes- oder was Gnadengaben sind, wollen wir uns die einzelnen Gnadengaben genauer anschauen, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Das ist der zweite Bereich, den wir heute untersuchen wollen, die unterschiedlichen Gnadengaben. Und hierzu wollen wir uns auf Römer 12 konzentrieren. Wir finden auch in 1. Korinther 12 einige Gnadengaben. Wir finden auch in Epheser 4 und auch in 1. Petrus 4 einige Gnadengaben. Teilweise sind es dieselben Gnadengaben, von denen Paulus oder auch Petrus hier redet. Aber in Römer 12 finden wir die detailliertesten Angaben von diesen Gnadengaben, also 7 Stück. Und da uns die Zeit fehlt, werden wir uns auch nur auf diese 7 konzentrieren. Gott hat seiner Gemeinde, wenn man es runterbrechen kann, 2 Arten von Gnadengaben geschenkt. Einmal sind es Gnadengaben, die jeder Gläubige hat. Und über diese Gnadengaben redet Paulus insbesondere in Römer 12 und in 1. Korinther 12. Und dann die andere Art der Gnadengaben hat Gott nur einer speziellen Gruppe von Menschen in der Gemeinde gegeben. Und von dieser Gnadengabe redet Paulus in Epheser 4. In Römer 12 redet Paulus von allgemeinen Gnadengaben, die jeder Gläubige hat. Und in Epheser 4 redet Paulus von Gnadengaben wie die Apostel, wie Propheten, wie Evangelisten und Hirten und Lehrer. Diese Gnadengaben hat nicht jeder Gläubige bekommen, sondern nur eine bestimmte Gruppe. in der Gemeinde. Aber in Römer 12 finden wir 7 Gnadengaben, die jeder Gläubige in der Gemeinde definitiv hat. Und wir wollen nun auf diese Stelle in Römer 12, die Verse 6 bis 8 näher eingehen. Und wenn du dir unsicher bist, in welchem Bereich Gott dich begabt hat, da will ich dich ermutigen, dass du mit einem betenden Herzen zuhörst und jede einzelne Gnadengabe vor Gott bewegst und fragst, worin er dich begabt hat und worin du der Gemeinde und deinen Geschwistern am effektivsten dienen kannst. Ich möchte die Stelle aus Römer 12 vorlesen. Römer 12, ich lese ab Vers 4. Dort heißt es, denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen, nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Zunächst müssen wir hier festhalten, Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Körper und die einzelnen Personen in der Gemeinde als Glieder. Und so wie meine Glieder an meinem Körper unterschiedliche Funktionen haben, mit meinen Augen sehe ich, mit meinen Füßen bewege ich mich fort, mit meinen Händen arbeite ich, so haben auch die unterschiedlichen Glieder in der Gemeinde unterschiedliche Funktionen. Und wir müssen auch verstehen, Paulus sagt hier, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, Gott teilt aus, wie er will und wem er will. In 1. Korinther 12 redet er davon, dass der Heilige Geist die Gnadengaben austeilt. Gott in seiner Allwissenheit und in seiner wunderbaren Weisheit weiß ganz genau, was seine Gemeinde braucht. Und er gibt den Personen in der Gemeinde die Gaben, die die Gemeinde braucht. Das heißt, jeder Gläubige in der Gemeinde in Böbingen oder in welcher Gemeinde du auch immer bist, du bist ein Teil dieser Gemeinde und Gott will dich gebrauchen. Und er begabt dich mit einer Sache, damit du an seinem Reich mitwirken kannst. Möge die Gabe noch so klein oder noch so groß sein, das spielt keine Rolle vor Gott. Jeder Einzelne ist notwendig und ein wichtiges Glied an diesem Leib. Paulus nennt jetzt hier 7 von diesen Gnadengaben, die wir genau untersuchen werden. Zunächst sagt er in Vers 6, es sei Weissagung, so lasst uns Weissagen nach dem Maß des Glaubens. Also hier nennt er eine Gnadengabe Weissagung. Und dieses Wort bedeutet Prophetie. Was aber nicht gleich bedeutet, die Zukunft vorauszusagen oder eine Vision zu verkünden. Das beinhaltet dieses Wort nicht. Dieses Wort bedeutet schlicht und einfach etwas aussprechen, etwas verkündigen. Das ist die Bedeutung dieses Wort Weissagen oder Prophetie, etwas aussprechen, etwas verkündigen. Wisst ihr, Gott hat uns durch sein Wort, die Bibel, das Alte und Neue Testament von 1. Mose bis Offenbarung, alles offenbart, was wir über ihn, was wir über die Errettung und was wir über die Zukunft wissen müssen. Wir wissen alles, oder er hat uns alles offenbart, was wir wissen müssen. Manche Dinge verstehen wir nicht, auf manche Dinge werden wir keine Antwort finden, aber diese Dinge sind auch nicht relevant, wenn Gott sie uns nicht offenbart hat. Aber alles, was wir wissen müssen über ihn, über die Errettung und über die Zukunft, hat er offenbart. Und die Aufgabe von jemandem, der die Gabe der Weissagung hat, besteht darin, diese Offenbarung Gottes in das Leben der Menschen hineinzusprechen. Indem er Gottes Wort auslegt, indem er den Menschen ihre Sünde offenbart, indem er die Menschen tröstet, indem er die Menschen ermahnt. Das ist die Gabe der Weissagung. Er redet, er legt Gottes Wort aus und er spricht Gottes Wort in das Leben der Zuhörer hinein, in das Heute hinein. Denn Gottes Wort ist zu jeder Zeit aktuell. Diese Gabe der Weissagung äußert sich dadurch, dass jemand ein brennendes Verlangen hat, Gottes Wort zu predigen und zugleich, dass diejenigen, die ihn hören, auch erkennen, dass er diese Gnadengabe hat. Dass diejenigen, die ihn hören, tatsächlich getroffen werden, verändert werden, dass Leute sich bekehren, dass Leute sich verändern. Dann ist es offensichtlich, dass du diese Gnadengabe hast, der Weissagung. Wenn du ein brennendes Verlangen hast, Gottes Wort zu studieren, so wie es Esra tat, dass er Gottes Wort studierte, Gottes Wort auslebte und Gottes Wort verkündigte. Und wenn die Leute an dir wahrnehmen, dass du diese Gnadengabe hast, so äußert sich die Gnade der Weissagung, die Gabe der Weissagung. Paulus nennt in 1. Korinther 14, Vers 1 diese Gabe der Weissagung als eine der größten Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und vermutlich deswegen, weil durch diese Gabe, durch diesen Dienst Menschen gerettet werden und Menschen für die Ewigkeit vorbereitet werden. Aber diese Gabe der Weissagung beschränkt sich nicht nur auf Männer. Auch im Alten Testament lesen wir öfters mal von Frauen, die Prophetinnen waren. Auch in der Apostelgeschichte 21, Vers 9 heißt es über die Töchter von Philippus, diese aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Das ist dasselbe Wort, welches hier gebraucht wird. Da Weissagung, da die Wortverkündigung nicht nur von der Kanzel geschieht, sondern auch in persönlichen und in seelsorgerlichen Gesprächen, können auch Frauen diese Gabe besitzen. Gott hat sicherlich einige Beschränkungen gegeben, dass eine Gemeinde nur einen Mann leiten soll und dass in der Gemeinde nur ein Mann lehren soll. Und hier müssen wir am Wort Gottes festhalten. Aber ich denke, dass wir nicht ausschließen können, dass auch Frauen die Gabe der Lehre, die Gabe der Weissagung haben. Wenn sie seelsorgerliche Gespräche führen, dann müssen sie auch mit Gottes Wort ins Leben ihres Gegenübers hineinreden. Paulus sagt, dass dieser Dienst nach dem Maß des Glaubens geschehen soll. Das heißt, nach dem Maß des offenbarten Wortes Gottes, nach dem Maß des Evangeliums. Das heißt, derjenige, der weissagt, der muss Gottes Wort kennen. Nach diesem Maß muss er verkündigen, muss er dienen. Er muss dieses Wort kennen. Und nicht über das Ziel hinausschießen, nicht mehr sagen, als Gott offenbart hat und auch nicht weniger. Nun, das ist die Gabe, die Gnadengabe der Weissagung. Die zweite Gnadengabe, die Paulus hier erwähnt, ist in Vers 7. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Hier wird das Wort Diakonia verwendet und es bedeutet eine Dienstleistung vollbringen, jemanden unterstützen oder auch für jemanden eine Arbeit verrichten. Dieser Begriff Diakonia ist ein sehr umfassender und auch ein sehr allgemeiner Begriff, den man auf eigentlich alle Bereiche des Dienstes übertragen kann. Auch ich diene gerade in der Art der Diakonia. Ich diene gerade. Die zwei Brüder an der Tontechnik, sie dienen auch gerade. Dieser Begriff ist sehr, sehr umfangreich, aber im Grunde genommen können wir sagen, es ist eine liebevolle und barmherzige Tätigkeit für jemanden, der Hilfe nötig hat. Es ist auch ein sehr, sehr praktischer Dienst. Zum Beispiel begegnet uns in den Evangelien Martha, wie sie die Gäste in ihrem Haus bedient hat. Dort waren die Jünger von Jesus und Jesus selbst und wahrscheinlich noch viele andere Menschen. Und Martha diente diesen Menschen. Können wir nachlesen in Lukas 10, Vers 40. Wahrscheinlich brachte sie ihnen Wasser, wahrscheinlich brachte sie ihnen zu essen. Vielleicht wusch sie auch ihre Füße. Also sie diente ganz praktisch für das Wohl ihrer Gäste. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, wie die Apostel die Tische bedient haben in Apostelgeschichte 6. Das heißt, sie deckten den Tisch und sie deckten ihn wieder ab. Sie taten etwas Praktisches. Unser Herr Jesus selbst sagt über sich, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wie sah der Dienst Jesu aus? Nun, er predigte, er heilte Kranke, er wusch die Füße seiner Jünger, er opferte sein Leben für dich und für mich. Kurz gesagt, er ging auf alle Nöte von uns Menschen ein, seien es körperliche oder auch geistliche Nöte. Er diente uns vollkommen. Das beinhaltet dieser Begriff des Dienstes, Diakonia, auf die Nöte deiner Geschwister einzugehen, egal welche Art sie sind. Oft sind es sehr praktische Tätigkeiten, vielleicht auch handwerkliche Tätigkeiten. Wenn du einen Bruder oder eine Schwester notleiden siehst, seien es körperliche Beschwerden oder auch geistliche Beschwerden, wenn du ein Herz für deine Geschwister hast, wenn es dich schmerzt, wenn du sie leiden siehst oder wenn du auch beobachtest, da fehlt es vielleicht ein bisschen was und diese Person sagt es dir nicht mal und du gehst hin und du füllst diesen Mangel aus. Du dienst deinen Geschwistern. Du gehst auf die Nöte deiner Geschwister ein. Das ist so heruntergebrochen der Dienst, von dem Paulus in Vers 7 redet. Die dritte Gnadengabe, sagt er in Vers 7, es sei der Lehrt in der Lehre. Das ist die dritte Gnadengabe, von der Paulus redet, die Lehre. Durch das Lehren wird das Wissen dessen beeinflusst, der gelehrt wird. Durch das Lehren wird das Wissen dessen beeinflusst, der gelehrt wird. Nun, was ist der Unterschied zwischen Weissagung und Lehre? Nun, es ist ziemlich... Man kann fast sagen, dass es gleich ist, das ist eine Person, die steht und sie verkündigt etwas, aber wir wollen doch ganz kurz auf diesen Unterschied eingehen. Der Unterschied zwischen Weissagung und Lehren besteht darin, dass durch Weissagung, also die Gnadengabe, die wir zuerst angeschaut haben, Gottes Wort in das Leben der Hörer hinein gepredigt wird und durch das Lehren wird Gottes Wort erklärt, auf das der Hörer an Wissen und Kenntnis zunimmt. Schaut mal, wenn man predigt, dann zielt man auf das Gewissen des Hörers ab. Das Ziel einer Predigt ist es, die Gefühle der Hörer anzuregen, das Herz des Zuhörers in die Gegenwart Gottes zu bringen, Gottes Wort im Leben der Zuhörer Gestalt annimmt. Das ist das Ziel einer Verkündigung, dass die Menschen verändert werden. Durch das Lehren wird nicht in erster Linie auf die Gefühle eingegangen, sondern das Wissen über ein Thema soll gemehrt werden. Das Wissen über Gott, über das Evangelium und so weiter. Natürlich auch hier, wir sehen, dass diese zwei Gaben oder dass diese zwei Dienste eng zusammenhängen. Wenn ich lehre, dann kommt es durchaus vor, dass ich überwältigt werde und plötzlich ins Predigen übergehe und in eure Herzen etwas hineinlegen will. Aber überwiegend merken wir auch in der Bibelstunde, dass es hier um Lehre geht. Ich versuche etwas zu vermitteln, eine Wahrheit zu vermitteln. Und am Sonntag, wenn wir predigen, dann versuchen wir nicht nur etwas zu vermitteln, sondern auch etwas ins Herz hineinzulegen. Und der Vorgang des Lehrens kann oft auch etwas trocken aussehen, weil man einfach nur Wahrheit vermittelt. Dennoch ist diese Gabe auch eine wichtige Gabe, die Gott gegeben hat, damit die Gemeinde gebaut wird, aufgebaut wird. Wir müssen Gott kennen, wir müssen die Bibel kennen, wir müssen die Lehre kennen. Und deswegen brauchen wir auch Lehrer, nicht nur Weissager, nicht nur Propheten, sondern auch Lehrer. Und wie schon gesagt, ich denke, diese zwei Gaben liegen auch nah beieinander und teilweise kann auch ein Lehrer die Gabe der Weissagung haben oder andersrum. Nun, die vierte Gnadengabe, von der Paulus hier redet, ist die Ermahnung. In Vers 8, es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Wir haben auch in der letzten Bibelstunde schon gehört, was Ermahnung bedeutet. Also Ermahnen beschreibt einen Vorgang, jemanden zu sich auf die Seite zu rufen, um diese Person zu ermutigen, zu trösten oder auch zu ermahnen. Das ist so dieses Wort, die Bedeutung dieses Wort Ermahnen. Also das Ziel einer Ermahnung ist es immer, die betreffende Person wieder auf das Wesentliche auszurichten. Das ist das Ziel der Ermahnung, anhand von Gottes Wort die betreffende Person wieder auf das Wesentliche auszurichten. Wenn diese Person etwas getan hat, was nicht korrekt war, dann wollen wir diese Person wieder zum Kreuz führen, zur Gnade, zur Vergebung und ihn wieder ausrichten, dass er wieder Buße tut und dass er mit seinem Herrn wandelt. Wenn wir sehen, dass jemand traurig ist, niedergeschlagen, dann wollen wir ihn auf die Güte und auf die Gnade Gottes wieder ausrichten. Also eine Ermahnung besteht darin, die betreffende Person immer wieder auf das Wesentliche auszurichten. Dies kann auch negativ aussehen, wie eben gesagt, indem wir jemanden zurechtweisen, oder auch positiv, indem wir jemanden ermutigen. Und zwar werden wir Christen im Allgemeinen aufgefordert, uns untereinander zu ermahnen und zu korrigieren. Die Bibel fordert uns als Christen in der Gemeinde dazu auf. Dennoch sehen wir anhand dieser Gnadengabe, dass es einige Christen in der Gemeinde gibt, die Gott besonders begabt hat, diesen Dienst auszuführen, indem diese Personen immer auch die richtigen Worte finden, indem diese Personen einfühlsam sind, indem diese Personen sich nicht über den anderen überheben, indem sie auch die richtige Motivation haben bei der Ermahnung. Wisst ihr, ich erlebe es immer wieder, wie es Geschwistern ein Anliegen ist, mich auf Dinge aufmerksam zu machen, wo sie vielleicht sehen, wo ich falsch handle oder nicht unbedingt auch falsch, sondern vielleicht Dinge, die mir an mir selber nicht auffallen, die nicht unbedingt schlecht sind, aber wo ich doch ein bisschen Korrektur brauche. Und ich merke, wie diese Personen auf eine besonders sanfte und einfühlsame Art und Weise auf mich zukommen und wunderbar die richtigen Worte finden, die in mein Herz treffen. Und dann merke ich, dass diese Person von Gott begabt wurde, zu ermahnen. Nicht auf überhebliche Art und Weise, sondern auf eine wunderbare, einfühlsame Weise, wie Gott es sich auch gedacht hat. Das ist also die Gabe der Ermahnung. Wenn du merkst, dass es dir ein Anliegen ist, Geschwister immer wieder neu auszurichten, und wenn du auch merkst, dass Gott dir die richtige Motivation gegeben hat und vor allen Dingen auch die richtigen Worte, überprüf dich, bring es vor Gott und frag, ob Gott dich darum begabt hat. Die fünfte Gnadengabe, von der Paulus hier redet, ist das Geben. Vers 8, der gibt in Einfalt. Oder auch in Lauterkeit oder Aufrichtigkeit. Also mit Geben hier ist nicht nur von Geld geben die Rede. Vielmehr davon, dass man seinen Besitz und auch sich selbst hingibt, hergibt, um die Bedürfnisse von anderen Menschen zu stillen. Das ist mit diesem Wort geben gemeint. Als Beispiel fordert Paulus die Christen in Epheser auf, Epheser 4, Vers 28. Dort schreibt er: Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Dasselbe Wort wird hier verwendet. Also Menschen, die bedürftig sind, die Mangel leiden, egal in welchem Bereich, ihnen zu geben. Nun, ich denke, hier in Deutschland geht es uns sehr gut. Ja, dennoch gibt es auch hier genügend Menschen, die in vielen Bereichen mehr Mangel leiden als du. Aber vor allen Dingen auch in anderen Ländern, wo Christen in äußerster Armut leben. Diesen Menschen zu geben, nicht nur Geld zu geben, auch Kleider zu spenden oder sonstige Dinge. Aber, wie ich auch schon gesagt habe, bedeutet es nicht nur Geld oder materielle Dinge zu geben, sondern auch sich selbst. So schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 2, Vers 8 über sich und über seinen Dienst. Dort heißt es: So, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht alleine das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen oder zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Also Paulus sagt, wir waren bei euch und wir haben euch nicht nur das Evangelium verkündigt, sondern wir haben unser ganzes Leben für euch hingegeben. Wir haben uns geopfert, wir haben Zeit, wir haben Kraft, wir haben Energie für euch geopfert, weil ihr uns lieb geworden seid. Wir sehen also, mit dieser Gabe, mit dieser Gnadengabe geben ist eigentlich alles gemeint. dein Besitz, dein Geld, deine Zeit, deine Kraft, deine Energie, alles. Paulus sagt, dass wir dies mit Einfalt tun, oder beziehungsweise die, die diese Gnadengabe haben, es mit Einfalt tun. Das heißt, ohne Hintergedanken, ohne zu denken, dass wir dafür was empfangen von der Person, der wir etwas gegeben haben. Ohne Hintergedanken, in Einfalt. Einfach, wir sehen eine Not und wir geben. Wir müssen auch hier wiederum sagen, dass jeder Christ in gewisser Weise geben soll, aber auch hier hat Gott speziellen Menschen diese Gabe gegeben. Sie sehen etwas und sie denken gar nicht großartig nach und sie geben. Sie geben einfach. Und sie haben auch Freude daran zu geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Sie haben Freude daran. Eine weitere Gnadengabe, die sechste Gnadengabe in diesem Abschnitt lautet Vorstehen. Am Ende von Vers 8 heißt es, der vorsteht mit Fleiß. Der vorsteht mit Fleiß. Und dieses Wort Vorstehen kann man auch übersetzen mit Leiten. Oder sich um etwas kümmern oder für etwas besorgt sein. Leiten, sich um etwas kümmern, für etwas besorgt sein. Und dieses Wort wird auch in den Pastoralbriefen, wie wir bereits im 1. Timotheusbrief gesehen haben, vor allem für Älteste oder auch Diakone verwendet, die ihren eigenen Häusern gut vorstehen sollen. Das heißt, Älteste oder Diakone sollen ihre Familie gut leiten können. Sie sollen sich gut um ihre Familie sorgen. Sie sollen sich gut um ihre Familie kümmern können. Es wird aber auch für Männer gebraucht, dieses Wort, welche der Gemeinde gut vorstehen, welche die Gemeinde gut leiten. So sagt Paulus wiederum im 1. Thessalonicherbrief in Kapitel 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Also erkennt diejenigen, die euch anleiten, die sich um euch kümmern, die sich um euch sorgen, die im Gebet für euch ringen, die euch zurechtweisen durch das Wort Gottes. Die erkennt diejenigen, die euch leiten in die Ewigkeit hinein. Die Gabe des Vorstehens ist also eine Gabe des Sich-Sorgens oder des Leitens. Paulus sagt, dass diejenigen, die vorstehen, es auch mit Fleiß tun sollen, also mit Eifer, mit Hingabe, mit Fleiß. Und wer diese Gabe des Vorstehens, des Leitens hat, der hat auch Freude daran, Leitungsaufgaben in der Gemeinde wahrzunehmen, zu übernehmen. Und er wird diese Aufgaben, diese Leitungsaufgaben auch mit Freude und mit Fleiß erfüllen, wenn Gott ihm die Gabe dazu gegeben hat. Dies kann zum Beispiel in der Leitung von Kinderstunden oder auch Hauskreisen sein. Natürlich auch die Gabe der Gemeindeleitung oder auch in anderen leitenden Diensten. Gott gibt Männern in der Gemeinde die besondere Gabe, seine Gemeinde in einzelnen Bereichen zu leiten. Und diejenigen, die diese Gabe haben, die haben auch ein Herz für die Seelen derer, die sie anleiten. Sie sorgen sich um ihn, sie machen sich teilweise Gedanken um sie und sie suchen, wenn sie auch lehren können, wie sie diese Seelen auch unterweisen und zurechtweisen können. Und diese Gabe wird auch von der Gemeinde bei dieser betreffenden Person wahrgenommen. Wenn man sieht, dass die Person, die einem vorsteht, sich wirklich um sie sorgt, man nimmt es wahr. Also diese Gnadengabe wird dadurch wahrgenommen, wenn man merkt, dass man eine Sorge um Personen hat und wenn die Personen auch merken, dass sie umsorgt werden. Das ist die Gnadengabe des Vorstehens, in welchem Bereich auch immer, in welcher Gruppe man auch immer vorsteht oder leitet. Und die siebte und letzte Gnadengabe, von der Paulus hier redet, ist die Barmherzigkeit. Am Ende von Vers 8, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Barmherzigkeit bedeutet Mitgefühl oder mit jemandem Mitleid haben. Mitfühlen mit jemandem. Jemand sein aufrichtiges Mitgefühl mitteilen, wenn jemand leidet. wenn jemand Not hat. Aber nicht nur das Mitleid haben und mitleiden, sondern auch zugleich die Bereitschaft und die Mittel, dieser Person zu helfen. Also nicht nur in gewisser Weise mitweinen, seinen Trost aussprechen, sondern auch das Verlangen und die Mittel hat, der Person in ihrer Not zu helfen. Menschen mit dieser Gabe leiden wirklich mit der leidenden Person mit und sie tragen die Person im Gebet, sie sprechen der Person Mut zu, sie hören der Person auch einfach nur zu und sie versuchen, dieser Person wieder zu helfen. Und dies kann auch nicht jeder in der Gemeinde, und Gott beruft verschiedene Leute mit dieser Gabe der Barmherzigkeit. Und diese Gabe wird teilweise vielleicht auch einfach nur im Verborgenen ausgeübt, nicht öffentlich, wo es alle sehen können. Aber ich denke, diese Gabe ist eine äußerst, äußerst notwendige und gewinnbringende und nützliche Gabe, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Gott weiß, was wir brauchen. Wir brauchen einander. Diese 7 Gnadengaben sind nicht vollständig, es gibt weitaus mehr Gnadengaben, aber ich denke, diese 7 Gnadengaben, die wir gerade untersucht haben, zeigen uns auf, wie weise Gott ist, wie wunderbar er seine Gemeinde gebaut hat und wie er jeden einzelnen Baustein einsetzt und somit alle Glieder zu einem Leib zusammengefügt werden und wir gegenseitig uns brauchen, uns gegenseitig dienen und uns gegenseitig aufbauen als ein geistliches Haus. Die Bibel spricht ganz deutlich davon, dass jeder Christ ohne Ausnahme vom Heiligen Geist begabt wurde. Jeder, der wirklich wiedergeboren ist, jeder, der von Neuem geboren ist, wie Jesus es sagt, jeder, der eine neue Schöpfung geworden ist, wo das Alte vergangen ist und du durch das Blut Jesu reingewaschen bist, du hast eine Gnadengabe von Gott empfangen. Und wenn du sagst oder wenn du dich fragst, ich weiß nicht, wo ich begabt bin, dann will ich dir 4 Dinge mit auf den Weg geben, die du tun sollst, wenn du aufrichtig danach suchst, wo du der Gemeinde am besten dienen kannst, wo Gott dich begabt hat. Das erste ist, frage Gott. Frage Gott nach der Gabe, die er dir gegeben hat. Das ist das Erste, was du tun sollst. Geh ins Gebet, geh aufrichtig ins Gebet. Suche Gott auf. Bring ihm diese Gnadengabe und frag ihn aufrichtig, wo er dich begabt hat. Frag ihn, Herr Jesus, du hast mich erkauft, du hast mich erlöst, du hast mir deinen Geist gegeben, du hast mir eine Gnadengabe gegeben und ich will dir dienen und ich will an deinem Reich mitwirken. Zeig mir, wo ich dies am besten tun kann. Zeig mir, wo du mich begabt hast. Gott wird definitiv antworten. Das ist das Erste, was du tun sollst. Das Erste ist, frag Gott. Das Zweite ist, frag Menschen. Frag Menschen, nahestehende Personen. Ob es deine Eltern sind, ob es dein Ehepartner ist, ob es Freunde sind aus der Gemeinde. Frag Menschen, die dich gut kennen, was sie denken, wo deine Stärken sind. Was sie denken, wo Gott dich begabt hat. Was sie denken, wo du am nützlichsten für Gottes Gemeinde sein kannst. Und beweg dann diese Sachen erneut im Gebet. Also frag Gott, frag Menschen. Und das Dritte ist, frag dich selbst. Frag dich selbst. Geh in dich und prüf dich. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert, sondern wenn du wirklich wissen willst, wo Gott dich begabt hat, dann musst du dir diese Zeit nehmen und frag dich selbst, wo sind vielleicht meine natürlichen Gaben und wo sind meine Geistesgaben? Wo kann ich Gottes Gemeinde am meisten dienen? Wo kann ich mich am meisten einbringen? Wo werden meine Geschwister am meisten durch meinen Dienst gesegnet? Und das Vierte ist, schlicht und einfach, diene. Bring dich ein. Teste dich aus. Wo du merkst, dort wird jemand gebraucht, gib dich dort hinein. Tu dies und tu jenes und du wirst ganz schnell merken, wo deine Gaben nicht sind und wo sie sind. Tu diese Dinge. Frag Gott, frag Menschen, frag dich und diene. Und ich garantiere dir, dass Gott reden wird und dir aufzeigen wird, wo er dich gebrauchen will. Nachdem wir also gesehen haben und eine Grundlage gelegt haben, was Gnadengaben sind, was das Wesen der Gnadengaben sind, und wir 7 unterschiedliche Gnadengaben untersucht haben, wollen wir abschließend ganz kurz den Zweck der Gnadengaben untersuchen. Was ist die Absicht Gottes, dass er uns mit Gnadengaben ausgerüstet hat? Und hierzu wollen wir 1. Petrus aufschlagen. 1. Petrus 4. Wir werden gleich den Text lesen. Wisst ihr, wenn wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, effektiv und richtig in der Gemeinde einsetzen wollen, dann müssen wir verstehen, was Gottes Ziel mit den Gnadengaben war. Wisst ihr, im Handwerk gibt es unterschiedliche Werkzeuge, die unterschiedliche Funktionen haben. Und wenn ich ein Werkzeug falsch anwende, dann kann ich damit großen Schaden zufügen. Und wenn ich eine Gnadengabe von Gott empfangen habe und diese Gnadengabe falsch anwende, kann ich mehr Schaden zufügen, als dass ich gut mache. Wenn ich mich durch meine Fähigkeiten hervorheben will, wenn ich mich brüste durch die Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat, dann werde ich übermütig und ich entehre Gott aufs Höchste. Wenn ich die Gaben für Selbstzwecke einsetze, vernachlässige ich meine Geschwister und ich füge ihnen somit Schaden zu. Wisst ihr, weil die Christen in Korinth ihre Gnadengaben falsch eingesetzt haben, hat Paulus 3 Kapitel gebraucht, in 1. Korinther 12, 13 und 14, um der Gemeinde aufzuzeigen, welche Gaben es gibt und welchen Zweck diese Gaben erfüllen. Und er sagt immer wieder, ich glaube in Kapitel 14 ist es, zur Erbauung der Gemeinde. Nun lasst uns hier ganz kurz 1. Petrus 4, Verse 10 und 11 lesen und sehen, aus welchem Zweck wir Gnadengaben bekommen haben. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander, damit als gute Verwalter und der mannigfaltigen Gnade Gottes. Vers 11, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier werden uns 2 Gründe, 2 Ziele genannt, weshalb Gott uns Gnadengaben gegeben hat. Das erste ist, dient einander damit. Dient einander damit. Das ist das Ziel, nicht uns selbst, sondern dient einander damit. Wir haben in der letzten Bibelstunde schon gesehen, dass das griechische Wort, welches hier für Gnadengaben verwendet wird, von dem griechischen Wort charizomai abstammt, welches bedeutet, jemandem etwas Gutes tun, jemandem gnädig sein, jemanden aus Gnade beschenken. Das heißt, Gott gibt uns diese Gaben, damit wir mit diesen Gaben ausschließlich anderen Menschen dienen, anderen Menschen Gutes tun, anderen Menschen gnadenerweise darbringen. Wisst ihr, wenn ich einer Missionsgesellschaft Geld überweise mit dem Ziel, dass sie einen Missionar unterstützt, dann sind sie nur die Überbringer von diesem Geld. Wenn Gott uns Gnadengaben gegeben hat, mit dem Ziel, anderen zu dienen, dann sind wir nur die Überbringer dieser Gnadengaben. Oder so wie die Lautsprecher in deinem Zimmer gerade meine Stimme übertragen, so sind wir auch nur Übertrager. Gott gibt uns etwas und wir übertragen diese Gnadengaben auf andere, dass andere gesegnet werden. Sie sind nicht zum Selbstzweck da. Gott hat mir die Gabe der Lehre oder der Weissagung gegeben und sie dient nicht mir zum Wohl oder mir zum Guten, sondern Gott hat diese Gabe gegeben, um euch zu dienen. Und wenn du in den Bereichen des Gebens, der Barmherzigkeit oder sonstigen Gnadengaben beschenkt wurdest, dann sind diese Dinge dazu da, dass andere durch dich gesegnet werden. Gott will Menschen durch dich auferbauen und segnen. Das ist das erste Ziel, welches wir hier in Vers 10 sehen. In Vers 11 offenbart uns Paulus ein zweites Ziel, welches weitaus größer ist, und das ist, um Gott zu verherrlichen. Paulus sagt, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Das ist das oberste Ziel, mit unseren Gaben, mit dem, was wir tun. Paulus sagte, jemand, der lehrt, der verkündigt Gottes Wort, und wenn jemand in einem anderen Bereich praktisch dient, der dient aus der Kraft Gottes. Das heißt, alles, was wir tun, kommt von Gott. Oder wie es Paulus in Römer 11 sagt, dass alles von ihm, durch ihn und für ihn geschaffen wurde. Auch die Gnadengaben. Ihm gebührt alleine die Ehre. Jede Art der Gaben kommt von Gott. Und alles, was wir tun, tun wir in der Kraft Gottes. Und deswegen gebührt auch am Ende alleine Gott die Ehre. Und dies ist besonders notwendig, dass wir das immer wieder neu hören und uns auch selber neu verkündigen, weil unser Herz stolz ist und weil wir dazu neigen, uns selbst in gewisser Weise zu brüsten. Und deswegen tun wir gut, wenn wir die Ermahnung von Paulus in Römer 12, Vers 3 hören, wenn er sagt, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Gott gebührt die Ehre. Danke Gott für die Gnadengaben, die er dir gegeben hat. Danke Gott dafür, dass andere Menschen durch dich gesegnet werden. Wir brauchen hier keine falsche Demut zu haben. Wenn wir wissen, wo Gott uns begabt hat, dann sollen wir diese Gabe einsetzen zu seiner Ehre, zur Erbauung seiner Gemeinde. Geschwister, das war ein kurzer, auch wenn es knapp eine Stunde ging, aber ein kurzer Überblick über die Gnadengaben. Was ist das Wesen der Gnadengabe? Welche unterschiedlichen Gnadengaben gibt es? Und was ist das Ziel mit den Gnadengaben? Mit diesem Wissen lasst uns noch einmal zurück zum 1. Timotheusbrief gehen. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 14, um diesen Vers nochmal zu lesen. Es war zwar ein Exkurs, es war eine Themenpredigt, aber wir befinden uns im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 14. Paulus sagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und wir haben gesehen, es ist die Gabe der Lehre, des Vorstehens, des Leitens. Die Gnadengabe, die Gott dir gegeben hat, vernachlässige nicht, sondern diene deinen Geschwistern in der Gemeinde mit dem Ziel, dass sie aufgebaut werden und dass Gott verherrlicht wird. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, beweg diese Dinge vor Gott. Wenn du weißt, wo Gott dich begabt hat, danke ihm dafür. Bete ihn an, dass er in all seiner Weisheit dir diese Gabe gegeben hat und diene mit dieser Gabe. Vernachlässige sie nicht. Diene deinen Geschwistern und verherrliche Gott dadurch. Und wenn du nicht weißt, wo Gott dich begabt hat, hör auf diese Mahnung. Vernachlässige die Gnadengabe nicht, denn er hat dich begabt. Prüfe und frage, wo er dich begabt hat und bring dich ein mit dieser Gabe. Möge der Heilige Geist dieses Wort in euren Herzen bewegen und euch dadurch ausrichten und ermutigen. Und für heute ist die Betrachtung des Wortes abgeschlossen. Ich würde gerne noch beten. Großer, lebendiger Gott, wir beugen uns vor dir und wir beten dich an. Du bist wunderbar und du bist groß, allwissend und allmächtig. Herr, wenn du sprichst, dann bebt die Erde. Und wenn du sprichst, dann sollten wir still sein und erkennen, dass du Gott bist. Wir danken dir, dass dein Wort heute gesprochen hat und gewirkt hat. Und wir bitten dich, dass dieses Wort die Wirkung vollbringt, wozu du es ausgesendet hast. Und wir danken dir, dass es es tun wird, weil du es verheißen hast. Gelobt und gepriesen sei dein Name dafür in Jesus Christus. Amen.